Willkommen zum zweiten Vortrag in dieser Sektion Logik und Sprachphilosophie. Der nächste Vortragende ist Herr Josef Wank von der Universität Innsbruck mit dem schwierigen Titel Präpositionsvorwurf an Retorsionsargumente.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Der Titel ist gar nicht so schwierig. Also, die Fremdwörter schon, aber der Inhalt selbst, glaube ich, also es versteckt sich dahinter etwas, was wir im ersten Semester in Philosophie gelernt haben. Also, ich möchte in diesem Vortrag die Retorsionsargumente, ich werde gleich erzählen, was das ist, gegenüber Präsuppositionsvorwurf, ich werde auch gleich erzählen, was das ist, verteidigen. Und gegen Prinzip in drei Schritten. Also der erste Schritt ist relativ kurz. Ich werde Ihnen erzählen, was ein Retorsionsargument ist. Der zweite Schritt ist ein bisschen komplizierter, zumindest für mich. So ein Präsuppositionsvorwurf. Ich werde versuchen, diesen Vorwurf an Retorsionsargumenten anhand von einem Beispiel, ein analoges Beispiel darzustellen. Und Ihnen verständlich zu machen, was es damit auf sich hat. Und im dritten Teil möchte ich dann Retorsionsargumente verteidigen. Also, gut, was ist ein Retorsionsargument? Das lernen wir im ersten Semester des Philosophieunterrichts. Ein paar Beispiele, der Aufweis oder die Geltung von dem Nichtwiderspruchsprinzip, wie man dann aufzeigen kann, bei Aristoteles, der Aufweis der Wahrheit, und dann gibt es im Vorgewissen noch einige interessantere in der Geschichte, also substanziellere Argumente, zum Beispiel Aufweis der Gültigkeit von Argumentationen, Aufweis von der Möglichkeit des Einsatzes, also dass ein Satz ein singuläres Subjekt hat, Aufweis von allgemeinen Prädikaten und so weiter und so fort. Also nicht alle davon sind besonders gut, finde ich, aber alle bedienen sich eines Mechanismus, das nennen wir Retorsion, beziehungsweise Aufweis von Widerspruch im Vollzug. Also performativer Selbstwiderspruch ist das, was wir normalerweise gelernt haben. Widerspruch im Vollzug ist das, was wir, glaube ich, in Philosophiegeschichte gelernt haben als Fachausdruck. Und das Wort Retorsionsargument habe ich von Gaston Isaï in einem Aufsatz von 1954 oder 1952 übernommen. Okay, es wird im Prinzip so argumentiert, die Argumentation ist ganz einfach, jemand sagt eine These und sagt, die Begründung dafür, dass diese These gilt, resultiert sich daraus, dass man diese These nicht verneinen kann. Also wenn man die These verneint, dann befindet man sich in einem performativen Selbstwiderspruch und deswegen muss die These gelten. Beispiel, Nichtwiderspruchsprinzip, also ich werde das Nichtwiderspruchsprinzip immer als Beispiel heranziehen. Also, es gilt, dass nicht P und nicht P. Das ist das Nichtwiderspruchsprinzip. Und wenn jemand das verneint, wenn er es verneinen würde, ist ihm vor, sagt, nein, das Nichtwiderspruchsprinzip gilt nicht. Dann sagt er durchaus, es kann nicht sein, dass man sagt, das Nichtwiderspruchsprinzip gilt. Und das Nichtwiderspruchsprinzip gilt nicht. Und wenn der selbst eben das Nichtwiderspruchsprinzip an und ergo, er befindet sich in einer sozusagen moralisch schlechten Lage und das Nichtwiderspruchsprinzip muss also gelten, weil man das nicht sinnvoll verneinen kann. Also nicht ohne sich in einem performativen Selbstwiderspruch zu befinden. Das ist sozusagen ganz triviale Analyse, die wir bei also die ich zumindest im ersten Semester meines Philosophiestudiums mitbekommen habe. Und wie gesagt, weitere Beispiele ist der Aufweis der Wahrheit, wenn man sagt, also Wahrheit im Sinne von wahren Sätze, und sagen würde, wahre Sätze, für, also es gibt keine wahre Sätze, dann sagt man gleichzeitig aus, es ist wahr, dass dieser Satz wahr, also dass es keine wahre Sätze gibt, und wenn es stimmt, dann gibt es einen wahren Satz, womit man sich selbst widerlegt, und wenn es nicht stimmt, dann gibt es ja wahre Sätze. Also, so, das sind die, das, also die meisten Leute, die meisten Leitphilosophen, die ich gestern gelernt habe, empfinden das als ein philosophischer Trick, und einige akademische Philosophen empfinden das auch als ein philosophischer Trick. Also das ist irgendwie nicht ganz redlich, dieses Argument anzuwenden, andere Leute, also eine These dadurch zu begründen, dass man ihnen den Proponenten einen widersprüchlichen Vorzug aufweist. Und eines von, also es gibt zwei, im Wesentlichen zwei Vorwürfe, eines besagt, dass es ein ad hominem Argument ist, also es ist nichts anderes als ein nicht rationales Argument, Argument ad hominem, du befindest dich im Widerspruch, also du bist es, ich greife dich an, anstatt die These, deswegen ist es moralisch verwerflich. Der trickfreiere, und auf den ich heute eingehen will, möchte, ist der Präsuppositionsvorwurf. Also ich komme jetzt zum zweiten Teil meiner Präsentation. Diesen Präsuppositionsvorwurf wird von Humphrey Palmer, glaube 1982, und von Thomas Grundmann 1994 nochmal aufgeführt. Also es sind zwei prominente Erkenntnistheoretiker, die diesen Vorwurf sozusagen zumindest ein Teil ihres Lebens beteiligt haben. Die weisen sozusagen diese Art von Argumentation einer zirkulären Struktur nach, und der Trick dabei ist, die sozusagen zu fragen, also das ist meine Verständnishilfe, ist zu fragen, was, also der Zweifler, der Skeptiker kann berechtigterweise fragen, woher weißt du das? Und die Antwort auf diese Frage kann der Proponent unmöglich zurechtgeben, ohne selbst auf das Prinzip, das er verteidigen will, zurückzugreifen. Okay? Das klingt ziemlich kompliziert. Also im Prinzip, der erste Teil ist zu sagen, zirkuläre Argumente, also A und B und C, daraus folgt A, das sind unsinnige Argumente. Also die mögen logisch korrekt sein, aber die haben keine Begründungskraft. Also man kann zirkuläre Argumente nicht erwähnen. Ich glaube, das ist unser Anliegen. Das ist geläufig. Und der zweite Schritt von Ihnen ist aufzuzeigen, dass es eine zirkuläre Struktur gibt in einer rhetorischen Sammlung. Das Beispiel ist von Thomas Grundmann, ist eben der Aufweis von Nicht-Widerspruchsprinzip. Also der Quintessenz ist zu sagen, gut, nimm mir an, ich bin ein Skeptiker, da ist der Proponent, der sagt, ja, es gibt das Nicht-Widerspruchsprinzip gilt. Also es gilt P nicht. P und nicht P. Ich sage, ja, woher weißt du das? Also, dann sagt er, ja, verneint es man. Also, ich glaube nicht, dass es stimmt, dass nicht P und nicht P. Dann sagt er, ja, aber du befindest dich jetzt in performativen Selbstwiderspruch. Ja, woher denn? Ja, schau, du sagst etwas und, also das Sagen, nämlich, dass du wendest, indem du widersprichst mir, und wende selbst sozusagen das Prinzip an. Also, ich würde implizit behaupten, als der Skeptiker, dass P, dass es nicht so ist, dass es nicht Widerspruchsprinzip gibt. Und jetzt könnte ich als der Skeptiker sozusagen nachweisen, hey, Moment mal, wir diskutieren doch über das Nichtwiderspruchsmäßige, ob das gilt oder nicht. Also eigentlich kann ich davon ausgehen, dass und dann genau diese Disposition, also diese Proposition im Raum steht, zur Diskussion, wir wollen herausfinden, ob Nichtwiderspruchsmäßige gibt oder nicht. Das heißt, du kannst in deiner Argumentation nicht dieses Nichtwiderspruchsprinzip heranziehen, um mir etwas vorzuwerfen. Also man muss das Nichtwiderspruchsprinzip bereits erkannt haben und bereits gesagt haben, es ist nicht so, dass P und nicht P, um mir den Widerspruch überhaupt aufweisen zu können. Dann eben das, also über diesen ja, ich werde das Zitat eben bestimmen. Über diese Argumentation habe ich lang gesessen und dann ist mir gekommen, dass ich bringe jetzt ein analoges Beispiel, warum es berechtigterweise ist, ein Freund vom Situationsargument sowas zu unterstellen. Nehmen wir an, es ist eine Gerichtssituation. Ich bin der Staatsanwalt und ich werfe Georg vor, dass er jemanden gebracht hat. Der Richter kommt her und fragt, ja, Josef, warum hast du Georg verhaftet? Ja, weil der Mörder von XY so groß ist, so dick, eine Brille trägt, Kaffee trinkt und einen Namen schenkt. Georg Schima trägt. Ja, zugegebenermaßen, diese Beschreibung passt genau auf eine Person und danach muss er doch der Mörder sein. Doch der Richter fragt weiter, aber woher weißt du denn das, dass er zum Beispiel Namensschild Georg Schima trägt? Und die Antwort darauf, ja, weil er doch der Mörder ist, ich sehe doch, dass er Namensschild trägt, also muss er doch der Mörder sein, weil das ja eine, also das trifft auf ihn sehr gut zu. Und der Richter wird sagen, nein, das, so kann man doch nicht argumentieren. Wenn du ihn schon von vornherein für Mörder hältst, dann kannst du ja alle Beschreibungen, die auf ihn zutreffen, heranziehen, um ihn als Mörder zu identifizieren. Aber der Sache nach kann man von Georg keinen Mord unterstellen. Also ich glaube, anhand von dem Beispiel ist klar, also dass wir normalerweise solchen, ich gehe von vornherein, also ich erkenne schon den Georg als Mörder und ich verhafte ihn deswegen, dass solche Argumente nicht funktionieren. Okay, so, was ist sozusagen mein Rettungsversuch? Also zunächst mal, wir halten fest, es gibt also ein Retorsionsargument, es gibt in Retorsionsargument eine zirkuläre Struktur. Wenn man sich an die festhält, also wenn man die aufgewiesen hat, dann weiß man, diese Argumentation hat keine Beweiskraft und soll negiert werden. Gut, also meiner Meinung nach haben Thomas Grundmann und Hans Palmer recht, das stimmt. Zirkuläre Strukturen aufzuweisen, also in Argumentation ist schlecht für die Argumentation und das sollte man nicht machen. Und was gibt es sozusagen für Möglichkeiten von Freunden, von Retorsionsargumenten, wie ich einer sein will? Dieses Argument doch noch zu retten. Also ich könnte zum Beispiel sagen, im Fall von Mord, ich könnte andere Indizien heranziehen, andere Beweismittel, die Georg als eindeutig als Mordopfer, also als Mörder identifiziert. Wenn ich das tue, als Freund von Resolutionsargument, dann glaube ich, das korrekte Sprichwort im Deutschen, dann schütte ich das Kind mit dem Bade aus. Warum? Die Skeptiker würden sagen, gut, also entweder ist deinen erneuten Versuch, mich widerspruchsmäßig beispielsweise zu retten, indem man einfach darauf hinweist, okay, wenn man P und nicht P behauptet, dann ist man, das ist unverständlich, oder anderen Methoden verwendet, um das nicht widerspruchsmäßig zu begründen, dann bleibt doch bei den Begründungsversuchen. Entweder ist es gut, Gelingen diese, dann brauchen wir keine Retorsionsargumenten mehr, dann kommt die Beweiskraft allein von diesen Begründungsversuchen her, oder es gelingt nicht und wir sind wieder platt. Also, es geht nicht, einfach die Zirkel so aufzubrechen, dass man zusätzliche Prämissen einnimmt, sondern man muss aufweisen, dass es berechtigt ist, diese Voraussetzung zu machen. Also es ist berechtigt, nicht Widerspruchsprinzip sondern voraufzusetzen. Also sozusagen, es ist moralisch nicht verwerflich und es gibt sozusagen keine andere Hilfe. Und die traditionelle, also bei Gaston Isaïe, er macht es so, indem er auf Intuition refundiert. Also man sagt, ja, die Intuition sagt mir, dass es Wahrheit gibt. Die Intuition sagt mir, dass es nicht Widerspruchsprinzip gibt. Also kann ich berechtigterweise auf Intuition zurückgreifen und sagen, dass und den Leuten diesen Widerspruch aufweisen. Somit habe ich ein vollwertiges und gerettetes Retorsionsargument. Das Problem mit Intuition ist, dass es natürlich es falsche Intuitionen gibt und dass dieser Begriff vage ist. Und ich möchte sozusagen im letzten Teil von meinem Vortrag ein anderes Rettungsversuch für Retorsionsargument bringen. Und ich mache das, indem ich auf zwei Sachen zurückgreife. Einmal auf die Diskussionssituation, also ich gehe davon aus, dass Diskussion um Gültigkeit vom Nichtwiderspruchsprinzip, aber auch von der These, dass es Wahrheit gibt und so weiter, dass es nicht im luftleeren Raum befindet, dass es nicht einer, der zu Hause sitzt und nachdenkt und sozusagen mit sich selbst spricht, sondern dass es Diskussionen sind, die stattfinden. Und ich gehe davon aus, dass es etwas gibt wie implizites Wissen, ein pragmatischer Erkenntnis, das heißt, indem wir täglich etwas einüben, indem wir täglich Operationen durchführen, haben wir eine Ahnung, wie diese Operationen funktionieren, auch ohne, dass wir das sozusagen explizieren können. Wir machen das einfach und erst bei Aufforderung, uns zu rechtfertigen oder die Frage, wie machst du das, antworten wir mit einem proportionalen Satz. Aber im Grunde genommen denken wir nicht darüber. Also es gibt implizite Wissen und es gibt Diskussionssituationen und es ist einfach, wir haben die Regeln für Diskutieren kennengelernt, scheint seit Kain auf und diese Regeln sind uns sozusagen implizit. Wir kennen das nicht in expliziten Form, sondern wir tun es einfach. Wir tun es einfach und es klappt auch ganz gut alltäglich. Und bis eben so ein Skeptiker kommt, indem wir sozusagen unsere normalen Regeln und zu dem gehört eben auch die These, dass es Wahrheit gibt und auch die These, dass es nicht Widerspruchsprinzip gibt, auf einmal stellt uns jemand so in Frage. Und da ich annehme, dass ich diese Regeln beherrsche und ich auch annehme, dass mein Gegenüber das tut, kann ich berechtigterweise auf diese Regel rekurrieren und auf diese Regel zurückgreifen, indem ich einfach auf das, was wir tun, zurückgreifen, nämlich wir reden miteinander und der nächste Schritt ist dann zu sagen, wenn wir aber gewisse Sachen nicht tun, dann klappt das nicht, dann wird der Sprechakt des Behauptens nicht gelingen und das passiert dann, wenn man P und P behauptet. Klappt es nicht. Und warum? Die Regel liegt eben implizit in der Operation des Diskutierens, des Bekundens und wer das sozusagen negiert, diskutiert einfach. Das ist die sozusagen die Rettungsversuch und ich behaupte, das ist die stärkere These, dieser Aufweis, also das ist ja kein Beweis für die Gültigkeit von Nichtwiderspruchsprinzip, sondern einfach ein Aufweis, dass mir das eigentlich jeden Tag bedeutet. A, nicht besonders interessant ist und B, implizit vorhanden ist und deswegen kann man darauf zurückgreifen und dass er eben der Retorsion bedarf und das ist eben wiederum so ein Trick. Also es ist keine Zusatzprämissen drinnen, sondern das ist ein der Retorsion, der Aufweis des Widerspruchs im Vollzugsbedarf in diesen Regeln überhaupt explizit behandelt wird. Habe ich noch ein bisschen Zeit?
Sie haben noch ein bisschen Zeit. 7 Minuten.
Okay, dann gibt es noch ein letzter Punkt. Was hat es für Konsequenz, wenn man diese Art, also wenn man eine Reduktion so aufpasst, wie ich es tue, und was hat das für Relevanz gegenüber Thomas Grundmann und André Palmer? Das Erste, was man den Skeptikern sagen sollte, ist vielen Dank. Aha, ihr habt etwas entdeckt, nämlich diese zirkuläre Struktur, das mir vorher nicht bewusst war. Ich trete den Flug sozusagen nach vorn und sage, ja, also die zirkuläre Struktur ist nicht ein Nachteil, also nicht eine Schwäche von Retorsionsargumenten, sondern ein Merkmal von genuinen Retorsionsargumenten, die wirklich funktionieren. Und ich möchte jetzt ein Argument präsentieren, die so aussehen würde, als ob es ein Retorsionsargument wäre, aber in Wahrheit keins ist, und indem wir sozusagen diesen operativen Analyse anwendet, sieht man dann, dass das nicht okay ist. Also, das Argument finden wir bei Anselm im Postlogium, im ontologischen Gottesbeweis, und das sozusagen der zweite ontologische Gottesbeweis. Also, der Anselm hat vorher eben das berühmte Satz, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, verwendet. Und im vierten Kapitel von dem Buch schiebt er einen Nachtrag nach. Und man könnte das als Retorsionsargument auffassen. Im Prinzip sagt Anselm, wenn jemand wirklich verstanden hat, was Gott ist, dann kann er nicht mehr sinnvoll behaupten, dass er nicht existiert. Also, wenn jemand verstanden hat, dass sozusagen verstanden hat, was Gott ist und immer noch sagt, er ist, Gott existiere nicht, der befindet sich in einem Selbstwiderspruch. Also, das ist eine mögliche Rekonstruktion, also sicherlich nicht die Standardlesart von dem Kapitel, aber ich würde es mal jetzt heranziehen als ein negatives Beispiel. Und hier kriegt sozusagen die Kritik von Grundmann voll. Also, du hast doch in den Begriff schon hineingesteckt, dass der Begriff von Gott die aktuelle Existenz mit einschließt. Mhm. Und dann kannst du erst behaupten, dass Gott existiert. Also, es ist sozusagen eine Zirkelstruktur ist da aufzuweisen. Und diesen vermeintlichen Selbstwiderspruch gibt es nur dann, wenn man von vornherein im Begriff des Gottes die Existenz einnimmt. Und dann muss man, also zum Grunde muss man jetzt Recht geben. Und wenn wir sozusagen die Operation des Verständnisses von Gott, von dem Begriff Gott sozusagen zu analysieren oder darüber nachzudenken versuchen, dann kommen wir darauf, eigentlich gibt es keine Regeln für Verständnis für Gott. Also das ist nicht eine alltägliche Operation, die wir täglich tun, sondern das ist eher eine hochrangige und ohne zusätzliche Prämissen zu verwenden, kann man Gottes Existenz nicht per Retorsion aufweisen. Also mit dem habe ich sozusagen mit der Möglichkeit, das ist die, genau, ja, also ich habe sozusagen eine Möglichkeit gefunden, genuinen Retorsionsargumenten von Pseudo-Retorsionsargumenten, wie es nun würde, voneinander zu unterscheiden. Und wir dürfen weiter über Gottes Existenz.